Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sendung von Radio Enlighten Next, von unserem Enlighten Next Studio hier in Frankfurt. Und ich hoffe, dass wir in der Leitung auch unseren Gast schon haben, Dr. Ingo Jasitz. Ingo, bist du schon online?
Ja, ich bin drin, ja.
Ingo, es freut mich sehr, dich hier als Gast in unserem Webcast zu haben. Ingo Jasitz ist zu dem Thema, das wir heute hier besprechen wollen, wir, die Erben des Holocaust, wahrscheinlich einer, wenn nicht der Pionier dieses Themas in Deutschland. Ich möchte vorab noch ein paar Worte zu dir sagen, Ingo. Du bist Psychotherapeut in Freiburg, im Breisgau, und bist auch Präsident der Europäischen Association for Transpersonal Psychology, und über diesen Zusammenhang haben wir uns auch kennengelernt. Du machst zu diesem Thema, die Erben des Holocaust, oder zu dem Thema deutsche Vergangenheit, deutsche Gegenwart, seit Jahren regelmäßige Workshops, ich glaube auch dieses Jahr wieder Ende August, wenn ich das richtig sehe.
Ja, letzte Woche im August.
Und für diejenigen von euch, die das interessiert, können Ingo Jasitz auf seinem Internetauftritt von seiner psychotherapeutischen Praxis das auch sich genauer ansehen. Das ist sicher eine sehr intensive und sehr tiefgehende Arbeit, genau mit dem Thema, was wir auch heute besprechen wollen, wir, die Erben des Holocaust. Ingo, auch der Titel der heutigen Sendung ist eigentlich ein Titel, den ich von dir habe und der sehr viel mit deinem Ansatz und mit deiner Arbeit bezüglich unserer deutschen Vergangenheit, unserem deutschen Karma zu tun hat. Du hast nämlich in deiner Arbeit sehr stark betont, als Psychotherapeut, dieses, unsere deutsche Vergangenheit, das ist nicht unsere deutsche Vergangenheit, das ist unsere seelische Gegenwart. Und dass die Art und Weise, wie wir das verdrängen, viel weniger ein Verdrängen dessen ist, was war, als ein Verdrängen ist dessen, was ist. Ich würde dich gerne einfach bitten, hier einleitend einfach ein paar Worte zu sagen, was du denn damit meinst.
Ja, kann ich gern tun. Also, mein Sohn ist im Augenblick so Mitte 20. Und vor 3-4 Jahren bin ich mal mit ihm in Berlin in dem Jüdischen Museum gewesen. Und wir sind damals durch die Ausstellung gegangen und ich war sehr bewegt. Und bei meinem Sohn war es so, ich merkte, wie der immer muffliger wurde. Und als wir dann aus dem Museum rauskamen, merkte ich, wie der fast vor Wut platzte. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, was los ist, und dann brach so richtig aus ihm raus. Dann hat er gesagt, ich sollte ihn endlich zufrieden lassen mit diesem Zeugs. Er hätte schließlich niemanden umgebracht und er wollte sich nicht dauernd die Stimmung versauern lassen, also für Taten, die seine Großeltern begangen hätten. Mhm. Und er hätte schließlich niemanden umgebracht und er wollte damit nichts mehr zu tun haben. So. Und ich konnte ihn irgendwie auch sehr gut verstehen, ja. Denn er hat wirklich niemand umgebracht und für viele Menschen heute ist das Geschichte 60 Jahre her und über 60 Jahre her und viele Menschen fragen sich natürlich, was habe ich überhaupt noch damit zu tun? Also ich denke, insofern müssen wir uns wirklich überlegen, wenn wir über dieses Thema sprechen, auf welche Weise sprechen wir denn überhaupt über dieses Thema, ja? Geht es darum, dass wir immer wieder zu Gedenktagen im Brustton von Sonntagsregen reden, die Grausamkeiten der Nazis wieder hochholen und immer wieder beschwören und uns auf der einen Seite wirklich dabei schlecht fühlen und auf der anderen Seite irgendwie so ein Ritual vollziehen, ein Ritual, dass wir uns schuldig fühlen müssen. Und ich stimme dem wirklich voll zu, dass es das nicht sein kann. das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Folgen der Nazizeit mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht abgeschlossen waren, sondern dass die Folgen der Nazizeit in uns gefühlsmäßig auch heute noch weiterleben. Ja, ich meine, man muss sich damals überlegen, dass Nazis also waren ja nicht einfach nur eine kleine Gruppe von bösen Deutschen, die das gute deutsche Volk verführt haben. So habe ich es damals in der Schule als Junge gelernt, ja. Also dass da waren die bösen, eine kleine Gruppe von bösen Nazis, die haben die vielen Guten verführt und das ganze deutsche Volk ist Opfer der SS und Hitlers geworden und so weiter. Ich meine, wenn man das sieht, gab es nur eine sehr kleine Gruppe von Deutschen, die im Bereich der 10.000 vielleicht lagen, gegenüber von auch 70 oder 80 Millionen damals, die wirklich wirklich sich engagiert haben gegen das Nazi-Regime und die wirklich andere emotionale und andere gedankliche Quellen selber in ihr Bewusstsein verfolgt haben. Mhm. Also ich denke, aus meiner Sicht waren Hitler und die hohen SSler, das waren meiner Meinung nach Repräsentanten von vielen, 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 vielen Deutschen. Ja, dass vielen Deutschen, die die damalige Zeit als eine Art von Aufbruch erlebt haben. Ja, das, wenn man die Literatur der 20er Jahre liest, dann kann man erleben, wie viele esoterische Gruppen also damals publik waren. Und die Situation sah in mancher Hinsicht manchmal ganz ähnlich wie heute aus. Also, die Menschen sprachen von Freiheit, von Verwirklichung der Liebe, vom Aufbruch, spirituellen Aufbruch, die Schaffung eines neuen Menschen und so weiter. Und wir wissen ja alle, wie das nachher ausgegangen ist, ja. Das Problem war, dass nach 1945 niemand mehr darüber sprach. Ja, von heute auf morgen wurden die Bilder von Hitler aus den Küchen und aus den Wohnzimmern entfernt und von heute auf morgen wurde über diese ganze Begeisterung, über den Aufbruch des neuen Menschen nicht mehr gesprochen. Ich meine, man hat ja schließlich auch keinen Grund mehr gehabt, die Häuser waren in Schutt und Asche, es gab Millionen Tote, die Leute hungerten und es war ein allgemeines Klima der Depression und der Angst und des Schreckens in Deutschland.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das auch der entscheidende Einschnitt, den du meinst? Dass es nicht einfach eine Minderheit war, die als Nazis überzeugt in diese Richtung gegangen sind. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von den Leuten, die in den Konzentrationslagern waren, sondern als geistige Aufbruchstimmung. Dass das eine geistige Aufbruchstimmung einer ganzen Nation war, in verschiedenen Schattierungen und in verschiedenen Intensitäten, aber doch eine ganze Kultur prägend. Und von heute auf morgen ist es Schweigen.
Von heute auf morgen war das, was bejubelt wurde und wofür man sich eingesetzt hatte, nämlich den neuen Menschen zu schaffen und wofür man gekämpft hatte, wenn auch manchmal mit sehr zweifelhaften Mitteln. Aber von heute auf morgen war das kriminell. Mhm. Und von heute auf morgen wurde das verboten und von heute auf morgen wurde darüber nicht mehr gesprochen.
Aber kann man nicht sagen, dass wir jetzt an deinem Sohn anschließend, ja, 60 Jahre intensiv versucht haben, das politisch, pädagogisch, kulturell aufzuarbeiten, dass eben eine ganze Generation auch heranwächst, die sagt, nicht schon wieder, nicht noch immer. Und jetzt nicht unbedingt eine Generation, die sich selber in der Tradition des Nazismus sieht, sondern die einfach das Gefühl hat, es ist genug. Ja. Ist das nicht im Widerspruch zu dem, was du sagst?
In gewisser Weise ja und nein. Also ich denke, Gott sei Dank hat es in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren wirklich sehr viel an politischer Verarbeitung und Aufarbeitung gegeben. Und Gott sei Dank hat es also Schüleraustausch nach Israel gegeben. Die Kirchen haben sich so engagiert. Es wurden finanzielle Wiedergutmachungsleistungen gemacht. Also man kann sagen, von der politischen Ebene her ist sehr viel an Wiedergutmachung also geschehen, in gewisser Weise auch Aufarbeitung einer riesengroßen Schuld, an Bemühungen um neue Verständigung, um Bemühungen, sich als demokratische Gesellschaft zu repräsentieren in der Welt. Und ich denke, da ist auch sehr viel gelungen und das ist wirklich gut so. Das Problem ist, dass wir auf der anderen Seite mit gemerkt haben, also dass wir mit den Gefühlen nicht fertig geworden sind. Ja? Mit den Gefühlen, die eigentlich dazu geführt haben, dass die Nazi-Gesellschaft entstehen konnte. Ja, mit Gefühlen der Idealisierung, mit Gefühlen, das Spirituelle verwirklichen zu wollen und sich permanent immer in Ideale zu verstricken, zum Beispiel. Ja? Mit Gefühlen von Schuld, mit der Tatsache, nicht wirklich sprechen zu können in unseren Beziehungen. Ja? Mhm. Also ich meine, meine These ist ja, dass die Verbote zu trauern über den Nationalsozialismus, wirklich die Verbote, ich meine, Mitscherlich hat damals das Buch geschrieben, Die Unfähigkeit zu trauern, und es wurde immer wieder zitiert, ohne dass viele Leute wirklich getrauert haben, ohne dass viele Leute wirklich ihre Scham und ihre Schuld ausgedrückt haben. Und ich meine, wohin sind denn die Gefühle gegangen, wenn nicht wenn sie in den Familien geblieben sind? Ja, die Eltern haben natürlich diese Gefühle in der Art, weil wie Familie zu gelten hat, darin haben die Eltern diese Gefühle eingebracht und die sind von den Eltern auf die Kinder übergegangen. Ja?
Wie du angefangen hast, von den Gefühlen zu sprechen, ist mir was sehr Spannendes aufgefallen, weil du hast angefangen, die Gefühle zu erwähnen. Und ich bin natürlicherweise in meiner Erwartungshaltung dahingegangen, dass du davon sprichst, von den Gefühlen dessen, was passiert ist. Im Zweiten Weltkrieg, in Auschwitz, in Dachau, wo auch immer. Aber dort bist du nicht hingegangen, sondern du hast von den Gefühlen gesprochen, die dorthin geführt haben. Die Gefühle des Aufbruchs.
Ja.
Und das finde ich sehr symptomatisch, weil wir reden, wenn wir von Gefühlen reden, vielleicht von Auschwitz, aber nie in Verbindung mit den Gefühlen des Aufbruchs, die ja kulturell irgendwo wo stecken müssen, weil sie Teil auch der Geschichte sind, wovon niemand redet.
Ja, man muss sich ja zum Beispiel, man muss sich vergegenwärtigen, dass der Rudolf Höss, der eine Führer von Auschwitz lange Zeit war, dass der sich verstanden hat als jemand, der die Drecksarbeit für alle Deutschen tut, in diesem Schreckenslager in Auschwitz, und dass eine Arbeit also die Juden umzubringen, eine Arbeit, die getan werden musste, damit die Deutschen also neue Menschen werden konnten. So hat man sich damals verstanden, ja?
Ja.
Und der Schrecken und wie diese Art den Aufbruch zu verstehen, nämlich in einer sehr arroganten Art und Weise, das Böse nach außen zu projizieren und dann Menschen und andere Volksgruppen, die dazu nicht passten, umzubringen. Ich meine, also wenn man das so verstanden hat, den spirituellen Aufbruch, dann musste das ja in den Zusammenbruch führen, ja?
Absolut. Und das sind zwei Sachen, die mir hier auffallen. Das eine ist, dass du eben auch von einem spirituellen Aufbruch sprichst. Und das hat natürlich schon was in unseren Ohren ziemlich Ungeheuerliches, von den Nazis und von einem spirituellen Aufbruch zu sprechen.
Ja.
Und das überhaupt einmal ranzulassen, dass das hier nicht einfach, und das ist ja auch wieder eine Form des nach außen Projizierens, hier die bösen anderen, in dem Sinn diese kleine Nazi-Minderheit, die irgendwie das Böse über die Welt bringt, sondern dass da etwas da ist, dem du die Bezeichnung spiritueller Aufbruch gibst. Und dann zu sehen, dass das Gefühlsmischungen sind oder Gefühlsverbindungen und auch Weltzugänge, die in uns und in unseren intimen Beziehungen nicht verarbeitet sind. Die hier, wenn wir nicht schauen, dass das Teil auch unseres eigenen kulturellen Hintergrunds ist, wir nicht sehen, dass genau der Boden, auf dem Auschwitz gewachsen ist, etwas mit unseren intimsten Hoffnungen, Sehnsüchten und Identitäten zu tun hat. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, dass einerseits eben diese Leistung in den 60er und 70er Jahren der Fall war, dass hier politisch an die Sache rangegangen ist, dass aber in dem Intimbereich, wo wir wirklich fragen, wer wir sind und wer wir in unseren Beziehungen sind, hier etwas ausgeklammert ist, dass solange es ausgeklammert bleibt, eigentlich die Grundlagen dessen, was so etwas wie das Dritte Reich möglich gemacht hat, einfach noch immer als was vollkommen Unverständliches darstellen lässt.
Ja, wir müssen sehen, dass sich unsere größten Sehnsüchte eigentlich in unseren nahen und intimen Beziehungen realisieren. Und was wir heute sehen können, heute haben wir eine riesengroße Single-Gesellschaft und es ist eine Gesellschaft, wo ganz viele Leute so enttäuscht sind und so misstrauisch sind, dass sie sich in intime Beziehungen überhaupt nicht mehr reintrauen. Mhm. Ja? Und ich denke, das ist das Thema unserer Generation und das ist das Thema der Generationen, muss man inzwischen sagen, die nach dem Zusammenbruch des Nazireiches aufgewachsen ist. Ja? Und ich meine, was ist das zum Beispiel? Was passiert zum Beispiel in einer Familie, in der nicht geredet wird?
Ja.
Oder dass dieses Schweigen über dieses Ungeheuerliche, was in Deutschland damals passiert ist, hat sich einfach fortgesetzt in das Schweigen in der Familie. Man spricht nicht mehr zu sich, Schweigen heißt nicht unbedingt, dass man still ist, aber Schweigen heißt zum Beispiel nicht, dass man zum Beispiel nicht mehr über das Wesentliche spricht. Schweigen heißt zum Beispiel, dass man sich nicht mehr wirklich zeigt in seine Verletzlichkeit.
Mhm.
Schweigen heißt zum Beispiel, dass man nur noch darüber spricht, wie das Leben zu organisieren ist, was man morgen tun muss, was man übermorgen tun muss, ja, oder wie man irgendwelche Dinge in seinem Leben arrangiert, aber nicht mehr an die große Sehnsucht in der Beziehung, da nicht mehr mit in Berührung kommt, sich nicht mehr von dem anderen berühren lässt.
Genau.
Ja?
Wenn ich dich da was fragen darf, in meiner persönlichen spirituellen Arbeit mit Endo Cohen war einer meiner wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe und die einfach sehr mit diesem Thema zu tun hat, dass ich in einer Periode, wo wir sehr intensiv miteinander gearbeitet haben und ich sehr herausgefordert war, gemerkt habe, und ein Element unserer Arbeit ist, dass wir eben sehr viele Nationen auch miteinander sehr intim sind und insofern auch sehr viele verschiedene kulturelle Hintergründe mitbekommen und dass ich gemerkt habe, dass es mir viel, viel leichter fällt als anderen kulturellen Hintergründen, anderen Nationen, in der Situation der Herausforderung Beziehungen zu verweigern.
Aha.
Den anderen einfach als eine Idee zu sehen oder als irgendetwas zu sehen, aber nicht als ein reales Gegenüber, mit dem ich eine sehr intensive Beziehung habe. Also diese Fähigkeit, hier einfach abzuschalten, totzuschalten, fiel mir viel leichter als anderen Freunden von mir aus anderen kulturellen Hintergründen. Und dann habe ich gemerkt, diese Fähigkeit, einem Menschen so zu begegnen oder sozusagen nicht zu begegnen, obwohl man eigentlich in einer sehr intensiven Beziehung ist, aber gerade in einem Moment der Herausforderung so wirklich sich abtöten zu können und nur mehr als eine Chimäre eines Gegenübers wahrzunehmen, aber nicht die menschliche Dimension,
ja.
Das hat eine Verbindung oder wenn ich so mein Gegenüber entmenschlichen kann, dann kann ich hier auch sehr weit gehen.
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, Tom. Also es ist, glaube ich, eine allgemeine Tendenz heute in Beziehungen, dass wir immer dann, wenn es Nähe gibt, dazu neigen, die Beziehung abzubrechen. Mhm. Also dann, wenn zum Beispiel wenn unsere nächsten Partnerin oder Partner etwas sagen, was wirklich ganz authentisch von ihnen kommt, ganz unabhängig von ihnen kommt, was uns auch sehr berühren könnte, aber was nicht direkt unseres ist, was uns vielleicht erst ein bisschen erschreckt oder ein bisschen unangenehm ist, dann gibt es in vielen Beziehungen die Gewohnheit, in dem Augenblick entweder einfach was anderes zu machen, das Thema abzuwechseln oder wirklich klar die Beziehung abzubrechen in dem Augenblick. Ja. Ja? Oder man sagt zum Beispiel, wie es heute in der Psychotherapie-Szene ja sehr üblich ist, das ist deins, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an.
Genau. Was ja? im Prinzip wieder eine Beziehungsverweigerung ist.
Ja, man lässt sich nicht mehr berühren durch den anderen. Ja. Ja? Man tut so, wie wenn man mit dem anderen gar nicht verbunden wäre, ja? Und es gibt, was ich vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang erwähnen will, es gibt gerade heutzutage ein großes Tabu, man darf nämlich nicht schuldig werden am anderen. Mhm. Ja? Also man darf keinen Fall schuldig werden, obwohl, ich arbeite sehr viel mit Paaren auch, ja? Mhm. Und was ist das häufigste Symptom, mit was die Paare kommen? Sie beschuldigen sich permanent.
Ja.
Ja, wenn Paare sich streiten und nicht mehr weiter wissen, liegt es meistens daran, dass sie sich gegenseitig Vorwürfe und Schuldvorwürfe machen. Mhm. Ja, und dass sie sich sehr schämen, sich mit ihren wirklichen Bedürfnissen zu zeigen.
Und da kommt etwas mit ins Spiel, was wirklich auch einer der Punkte deiner Arbeit ist, die mich am meisten berührt hat und was du auch schon kurz angesprochen hast, nämlich diese Kultur des Schweigens,
ja,
die einfach auch in einem Zusammenhang mit unserer Geschichte steht. Und du hast in einer deiner Arbeiten auch geschrieben, dass eben diese Kultur des Schweigens etwas ist, das sowohl sichtbar in den Täterfamilien als auch sichtbar in den Opferfamilien ist.
Ja.
Und dass das ganz besonders eben auch bei hochrangigen oder direkt betroffenen Familien ganz besonders ausgeprägt ist.
Und
ja. Ich habe damals, wie ich das von dir gehört habe, einfach auch verstanden oder meinen Bezug insofern geändert, als ich irgendwie reingelassen habe, dass diese Kultur des Schweigens, wie sie damals ausgebrochen ist, irgendwo ja auch verständlich ist, weil das, was passiert ist, vielleicht einfach wirklich zu viel war.
Das muss man sehen. Das ist zum Beispiel heute in meiner Generation passiert, dass ganz häufig, dass Menschen, die auch Freunde sagen oft, sie können so viel gar nicht mehr aushalten, es ist mir viel zu viel, ja. Es ist mir viel zu viel, ich muss mich jetzt zurückziehen,
ja.
Und ich muss alleine mit mir sein, ja. Und dieses Thema, einfach permanent überreizt zu sein, ja, permanent überreizt sein, nur noch für sich sein zu können, kommt daraus, dass hier so viel eigentlich zu besprechen wäre und so viel ungeheuerliche Gefühle auszutauschen wäre, so viel ungeheuerliche Erinnerungen auszutauschen wäre, dass es die Menschen überfordert.
Ja.
Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist auch heute noch ein Tabu, da wird kaum drüber gesprochen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ein massenhaft Selbstmorde gegeben. Ja, darüber wird in der Öffentlichkeit, ich habe das bis jetzt kaum gelesen, irgendwo.
Ich bin mir dessen gar nicht so bewusst.
Ja, es gibt Statistiken darüber, ja. Und das waren die Leute, die nämlich das nicht ausgehalten haben, dass darüber, was passiert ist, die konnten das nicht mehr zu sich nehmen. Ja. Die waren so voller Schuld und Scham, dass sie nicht mehr weiterleben konnten. Mhm. Ja? Und in all die anderen Familien ist es als Schweigen reingekommen.
Ja.
Ja? Und ich kenne Leute, ich kenne eine Familie, da war das so, dass Eltern und Kinder, es gab da Verstrickungen, also in die höhere Nazi-Täterschaft, und dass auf keinen Fall natürlich darüber gesprochen werden durfte. Mhm. Ja? Und nun ist natürlich so gewesen. Man muss sehen, wenn die Atmosphäre zwischen Eltern und Kindern voll ist von Schweigen, dann lernt ein Kind, dass Intimität gleich Schweigen ist. Ja? Mhm. Wenn ein Kind lernt, dass man keine Fehler machen darf, weil man sich sonst schuldig fühlt und weil man sich sonst schämen muss und man darf sich nicht schuldig fühlen, weil da so eine Riesenschuld dahinter ist, dann lernt ein Kind, dass Beziehungsabbrüche und Schweigen gleich mit Intimität ist. Und dieses Kind wird das, wenn es erwachsen ist und selber Beziehungen eingeht, wird intime, dann wird es natürlich wiederum eine Kultur des Schweigens bauen mit den neuen Lebenspartnern, unbewussterweise, weil ja das in der tiefen Sehnsucht unserer Seele als Intimität verstanden worden ist.
Genau. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist das genau das, was du meinst mit den Erben des Holocaust oder dem Erbe des Holocaust, dass diese Kultur des darüber Schweigens selber zu einem kulturellen Erbe wird, das wir von Generation zu Generation weiterreichen.
Ja, wir reichen, also was mir ganz wichtig ist, dass wir alle die Erben des Holocaust sind. Mhm. Ja, also nicht nur, dass es mir ganz wichtig immer zu sagen, dass es nicht nur diese kleine Gruppe, also wie ich das als ja. Schüler, und ich glaube, wie das viele Menschen in meiner Generation in der Schule gelernt haben, also die gab es die kleine Gruppe der bösen Deutschen und die große Gruppe des guten deutschen Volkes verführt hat. So ist es nun wirklich nicht. Ja. Wir waren alle beteiligt. Ja, ja? Und wir alle heute, ich bin im Krieg geboren, 1943, also ich war damals ein kleines Kind, aber wir alle haben die Nazi-Gesellschaft weiter vorangetrieben über diese Kultur des Schweigens. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt. Dass, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, Tom. Es ist eine Kultur des Schweigens und es ist eine Kultur des Missbrauchs. Mhm. Ja, ich bin darauf gekommen, es gibt ja seit den 80er Jahren ist ja immer wieder sehr viel auch das Thema des sexuellen Missbrauchs aufgetreten, und wenn man die aktuelle Diskussion über diesen Missbrauch in Schulen und in Kirchen und in Kinderheimen und so weiter, wenn man das im Augenblick verfolgt, ja. dann muss man sehen, dass das Missbrauch von Kindern, sexueller Missbrauch, sexuell getönter Missbrauch, Machtmissbrauch, dass es wirklich heutzutage an der Tagesordnung ist. Ja. Und nun ist es aber so, es gibt immer wieder Menschen, die merken, dass sie dass Missbrauch eine riesengroße Rolle in ihrem Leben spielt, dass sie immer wieder in manipulativen in Situationen scheitern, wo sie merken, in bestimmten intimen Situationen fühlen sie sich wieder wie erstickt, sie fühlen sich manipuliert oder manipulieren andere und so weiter. Und dann in der Psychotherapie kommt oft zu diesem Vermuten, bin auch ich sexuell missbraucht worden. Mhm. Ja, und da gibt es viele Leute, die suchen und suchen und suchen und finden nichts. Mhm. Ja? Und nun kann man sagen, wenn man das über den Rahmen der Familie hinauszieht, mhm. wo gab es denn diesen Riesenmissbrauch? Mhm. Ja, eine ganze Gesellschaft hat sich grob missbräuchlich verhalten. Mhm. Ja? Und der Missbrauch lag schon daran, dass man nach 1945 nicht mehr ehrlich war, sondern eine Als-Ob-Gesellschaft geschaffen hat. Mhm. Eine Als-Ob-Gesellschaft geschaffen hat, die sich ihren Wurzeln entfremdet hat und die so getan hat, wie wenn man einfach neu anfangen könnte und wenn man einfach alles loslassen könnte. Oder wie ist das zum Beispiel heute, wenn man jemandem sagt, heute in der psychospirituellen Kultur, wenn man sagt, dass wenn jemand Schwierigkeiten hat, wenn jemand schwierige Gefühle hat, wenn jemand mit Schatten kämpft, wenn jemand sich schämt über was, du brauchst es einfach nur loszulassen, wird oft gesagt. Ja? Mhm. was ist denn das? Was ist es? Man kann doch die Dinge nicht einfach loslassen. Denn meistens sind die Leute, denen man das sagt, eher beschämt und werden hilflos oder sie bemühen sich ganz stark herum. Ja? Und reagieren anderen gegenüber dann manipulativ und tun so, wie wenn sie jetzt befreit wären. Ja?
Eine Frage, die ich gern in dem Zusammenhang stellen möchte, ob es einfach auch deine Wahrnehmung ist, dass diese ganze Kultur, die du ansprichst und diese Kultur des Schweigens und des Missbrauchs und des too much, des zu viel, dass, so ist zumindest mein Eindruck, in den letzten Jahren hier etwas im Umbruch ist. Sich eine neue Möglichkeit zeigt, ich sag's mal so, Schweigen zu brechen. Dass etwas möglich wird, im privaten, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs, Dinge, genau das, was wir gerade jetzt reden, anzusprechen, in einer Weise, wie es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch nicht möglich war, dass sich hier so Schatten langsam beginnen zu heben. Und dass in der Situation, in der etwas neu möglich wäre, so als ich erlebe das wirklich so, dass ein Trauma, ein kulturelles Trauma, das eine ganze Generation, zumindest eine ganze Generation, ein kulturelles Erbe eingefroren hat, jetzt auftaut und dass eine unheimlich große Verantwortung an uns liegt, wie wir mit dieser neuen Möglichkeit umgehen.
Ja, ich sehe das auch so. Also ich sehe das so, dass, also ich habe dir auch neulich schon mal erzählt, dass als wir vor 10 Jahren anfingen mit dieser Arbeit, die Judith Miller, eine jüdische Freundin von mir und ich, also zu unserem ersten Retreat habe ich Drohbriefe bekommen und ich bin bedroht worden, dass ich also, ich sollte mich da raushalten und ich bin wirklich stark bedroht worden, ja. Und wenn man das heute sieht, und ich bin im Freundeskreis beschimpft worden, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftige. Mhm. Und wenn man das heute sieht, dann ist erwächst ein nach und nach mehr und mehr Interesse an diesem Thema. Menschen, die heute in starken also Selbsterforschungssituationen sind, bei denen kommt das Thema automatisch. Ja, also man braucht überhaupt nichts dazu zu kommen. In den Seminaren, die ich komme, kommt es praktisch jedes Mal aus irgendeiner Ecke. Und wenn irgendjemand so eine Erfahrung hat, gleich wie alt diese Person ist, dieses Thema kommt zur Sprache, ist meistens absolute Stille im Raum und absolutes Interesse von allen anderen, die in diesem Raum sind. Ja, also man merkt, dass immer mehr Menschen für immer mehr Menschen heute das ein brennendes Interesse wird, ja. Und immer mehr Menschen und komischerweise auch Menschen, die damals noch gar nicht gelebt haben, komischerweise auch tiefe Bewusstseinserfahrungen machen können. Also du weißt ja, ich mache ja Seminare im holotropen Atmen, das ist eine Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen und auch bei Menschen, die erst in den 60er, 70er Jahren geboren sind, auch solche Leute können Erfahrungen machen, dass sie eingesperrt sind in Konzentrationslagern von den Nazis oder selber Nazi waren und so weiter. Mhm. Ja. Und jetzt, du sagst, dass es eine große Verantwortung ist, also, und ich finde es auch wirklich, also auch vom Psychotherapeutischen her ist es eine ganz große Verantwortung. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die wirklich jetzt versuchen, durch diese Prozesse durchzugehen. Und dabei treten auf enorme Mengen von Verzweiflung, enorme Mengen von Trauer, enorme Mengen von Wut und das meistens über eine ganze Reihe von Zeit, dass es immer wieder andere gibt, die wollen überhaupt diese Erfahrung nicht hören. Mhm. Ja. Also die wollen nicht hören, wie verzweifelt jemand darüber ist, dass im Verwandtenkreis Nazis waren. Ja? Die wollen nicht hören, wie sich die Familie 10 oder 20 Jahre oder noch länger schuldig gefühlt hat und vor Scham überhaupt nicht sprechen konnten. Die wollen die Verzweiflung nicht hören. die gerade neulich sagte mir ein befreundeter Kollege, warum lässt du das nicht einfach los? Da gibt's einen Spezialisten, der befreit dich von diesen Dingen.
Genau. Ja.
Und das Problem ist aber, ich denke, die Erfahrung der Nazis, so brutal diese Erfahrung gesellschaftlich für uns in Deutschland und für die ganze Welt war. Aber ich würde sagen, im Nachhinein kann man auch sagen, dass es die Erfahrung der Nazis uns heute etwas bringt, eine Art Geschenk bringt. Das ist schwierig sogar zu sagen. Mhm. Aber dass es doch wohl so ist, dass die Erfahrung der Nazis uns heute ein wertvolles Geschenk bringt. Nämlich Folgendes: Sie brachte unübersehbar das Böse in die Welt.
Ja. Mhm.
Und wir können heute nicht mehr davon ausgehen, dass wir einfach nur das Gute zu verwirklichen haben, gut Menschen sein können. Ja. Und uns einfach gegen das Böse entscheiden. Sondern es ist unübersehbar geworden, dass das Böse einfach zum menschlichen Leben dazugehört. Und dass das Böse in jedem von uns selber ist. Ja. Und wenn man kann es zum Beispiel auch sehen, in Paartherapien bei Paaren, die sich immer nur angeschwiegen haben über längere Zeit, was bricht denn auf, wenn diese Paare plötzlich anfangen, die Schweigen zu brechen? Ja, du sagst, also wie kann das Schweigen gebrochen? Was bricht zuerst auf? Die beiden verletzen sich wahnsinnig. Es kommt erstmal das Böse raus. Und das Böse ist raus, wenn man Deutsche hat, und das ist anders übrigens bei Deutschen, als wenn man zum Beispiel mit Amerikanern arbeitet oder wenn man mit Franzosen arbeitet oder wenn man mit Russen arbeitet oder so, dann ist es so, dass das Böse oft hier in der als Weigerung erscheint, ein Mitgefühl mit dem anderen zu haben.
Ja. Als letzte Frage einfach, weil wir dann auch in den offenen Dialog auch noch gehen wollen. Und ich bin sehr dankbar, dass du das Thema angeschnitten hast. Und auch das Wort Geschenk getraut hast auszusprechen.
Ja.
Weil das ist etwas, wo man wirklich zögert, überhaupt das in den Mund zu nehmen.
Ja.
Aber gleichzeitig ist das meine Wahrnehmung, und du scheinst sie ja irgendwie auch zu teilen, dass aus diesem Abgrund sich eine Chance und eine Möglichkeit ergibt.
Ja.
Dass wir angesichts des Bösen eine Möglichkeit haben, uns gegenüber dem Bösen zu verhalten. Und dass hier eine seelische Reife entstehen kann, die erst angesichts des Abgrunds wirklich diese Reife bekommen kann.
Ja, also, weißt du, Tom, ich denke, wir alle wollen das Gute verwirklichen, ja? Und wir alle und jeder will das Gute gerne haben und das Böse weghaben, ja?
Mhm.
Aber was passiert, wenn wir wirklich, und wir merken das in der Arbeit, wenn wir in dieser tiefen Bewusstseinsarbeit, die wir da machen, was passiert, wenn wir uns wirklich dem Bösen konfrontieren in uns selber?
Ja. Ne?
Was dann passiert, wenn wir wirklich die Wutgefühle, die Hassgefühle, die Schuld und die Scham, wenn wir die wirklich aushalten, was passiert dann?
Hm.
Es öffnet sich plötzlich ganz unvermutet ein Herz, was größer ist, als was wir je vorher kennengelernt haben.
Hm.
Die spirituellen Traditionen sprechen in diesem Zusammenhang von der Öffnung des großen Herzens.
Mhm.
Und was ist die Öffnung des großen Herzens? Die Öffnung des großen Herzens ist nichts anderes, als dass wir plötzlich eine Liebe spüren, die nicht mehr abhängig davon ist, was die andere Person tut oder nicht tut.
Mhm.
Sondern wir lieben einfach. Und wir lieben einfach, auch wenn die andere Person irgendetwas sogenanntes Böses tut oder uns hindert oder uns einsperrt oder sonst was. Wir merken so etwas wie bedingungslose Liebe.
Ja.
Und ich denke, das ist das, was wir davon lernen können.
Ja. Und wie du auch richtigerweise sagst, dass das erst möglich wird angesichts das anerkennt, dass das Böse real ist. Und zwar in uns.
Ja.
Und dass das eine Dimension ist,
weil wir eben. So schwer ist.
Sag nochmal.
Ich glaube, wenn wir nicht anerkennen, dass das Böse real ist, dass das Böse auf der Welt ist und dass das Böse auch in uns und anderen ist, dann, wenn wir, solange dass wir das nicht anerkennen, solange wir uns immer nur das Gute haben wollen und das andere einfach, das tun wir uns nicht an oder so, ja? Mhm. Solange das so ist, da können wir nicht, da kriegt das Herz nicht wirklich die Tiefe, die wir heute brauchen.
Schön, ich würde gerne jetzt auch unsere die Runde, die hier zuhört, einladen, sich an diesem Gespräch zu beteiligen. Und es gibt wie immer zwei Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Einerseits könnt ihr oder können Sie uns ein E-Mail schicken, hier direkt ins Studio von Radio Enlighten Next. Die E-Mail-Adresse lautet radio@enlightennext.org, Enlighten Next mit 2 N in der Mitte. Damit könnt ihr einfach ein E-Mail mit einer Frage oder Anmerkung schicken. Oder ihr könnt euch auch direkt einwählen unter der Telefonnummer 001-219-509-8222 und dem Zugangscode 52-95-00 und die Raute-Taste. Und wie immer brauchen wir einen Augenblick, um unsere Technik auf den Konversationsmodus umzuschalten. Ich glaube, die Leitungen sind jetzt offen und wenn sich hier jemand in das Gespräch mit Ingo Jaseps hier mit einbringen möchte, würden wir uns sehr freuen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Bin ich zu hören?
Ja.
Ja.
Mein Name ist Irmfraud Göbel, Jahrgang 1944. Ich sitze hier alleine auf meiner Couch und bin sehr bewegt von all dem, worüber Sie beide jetzt gesprochen haben. Ich kann zu allem nur sagen, ja, ja, ja. Vieles sind meine persönlichen Erfahrungen. Mhm. Ich war jetzt mit Thomas Hübel in Israel, zum ersten Mal in meinem Leben, und habe festgestellt an dem ersten Tag, dass ich ein ganz großes Schuldgefühl gegenüber Juden habe. Es hat mich unerwartet getroffen. Und wir sind einen Tag später im Holocaust-Museum gewesen. Und mich hat dort ein Schmerz überwältigt, wie ich ihn nie gespürt habe. Und diesen Schmerz wahrzunehmen, auch für mich, das war wie eine Heilung. Also für die Erlebnisse bin ich zutiefst dankbar und zu spüren, die Schuld muss nicht bleiben. Ja. Sie ist für mich verschwunden.
Ja, danke schön.
Vielen Dank. Ingo, vielleicht möchtest du kurz auch darauf was sagen.
Ja, ich bin einfach berührt, dass Sie solche, dass Sie diese Erfahrung machen und dass Sie sich zeigen mit ihrem Schmerz und dass sie auch darüber sprechen. Ich denke, das ist einfach das Wesentliche.
Ich habe lange genug geschwiegen und in einer Familie gelebt, in der geschwiegen wurde.
Ja.
Und es ist eine Befreiung für mich heute. Wie? Manchmal nicht einfach, aber es ist ein sehr, sehr guter Weg.
Ja, wie ist es Ihnen denn gelungen, dass Sie zum Sprechen gekommen sind?
Oh, ein langer Weg. Sehr viel Arbeit mit Menschen, denen ich begegnet bin, die mir weitergeholfen haben und für mich wahrzunehmen, wie tief meine Gefühle auch verschlossen sind. Also ich merke auch jetzt, während ich mit Ihnen spreche, es auch noch.
Was ist, wenn Sie mit mir sprechen?
Also ich spüre auch eine Aufregung, jetzt in der Öffentlichkeit hier in der Telefonkonferenz zu sprechen.
Ja, klar.
Und ich bin seit 3 Jahren etwa in Gruppen von Thomas Hübel.
Ach ja. Mhm. Ja, es ist wunderbar, dass Sie das jetzt wagen. Ich denke, wir haben dann immer die Möglichkeit, wenn wir aufgeregt sind und wenn es uns Angst macht, dann haben wir immer die Möglichkeit, entweder wir wagen es oder wir wagen es nicht, ja, oder wir geben der Angst nach, und es ist wunderbar, wenn Sie es
sagen. Ja, so ist das.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke Ihnen herzlich, das war wunderbar für mich, Sie zu hören.
Ja, gibt es noch eine zweite Wortmeldung?
Ich war ganz erstaunt darüber, wie ihr angefangen habt und diesen Aspekt angesprochen habt, dass ja im Nationalsozialismus es am Anfang mit sehr viel, mit dieser Aufbruchstimmung sehr stark verknüpft ist, weil das heißt, sagen wir mal, wenn wir über dieses Geschenk nachdenken, dass auf der einen Seite das Böse real ist, aber es ist auch das andere real, weil ich habe sehr stark jetzt von diesem Schweigen mitbekommen, dass dieses Tabu allem gilt, was ideal sein kann oder was ideal ist oder alles, was auch sehr große Begeisterung auslöst, dass das mit einem mit Schweig oder auch eben mit Tabu belegt ist, dass man davor zurückschreckt, und so wie man sich quasi jetzt dem stellen kann, dass das Böse real ist, müssen wir uns auch wieder diesem genauso diese Realität stellen, dass wir jeder in sich eine Aufbruchstimmung hat und dass jeder in sich auch an Ideale glaubt und dass jeder auch sieht, dass es sich lohnt, für Ideale tatsächlich sehr viel zu riskieren, und dass das dann eine ganz große Spannung reinbringt, dass man diese Positivität als Realität erkennt und dass man gleichzeitig aber auch diesen, wie ihr es gesagt habt, das Böse, dass das auch real ist, dass man das beides zusammen sieht.
Ja, also danke schön für diesen Beitrag. Ich finde, dass es gerade in Deutschland besonders unter, sagen wir mal so, liberalen und aufgeklärten Intellektuellen ist es ganz wichtig, dass da auf keinen Fall das Gefühl eines Engagements oft aufkommt und alles, dass da auf keinen Fall von spirituellem Aufbruch gesprochen werden kann, dass das alles sofort als irrational abgetan wird und dass man da überhaupt nicht dran rühren will. Auf der anderen Seite möchte ich gerne was sagen zu Senji, sagen, ein Ideal. Ich finde, wenn es um Ideale geht, ich finde, was für uns heute ganz wichtig ist, dass wir sehen, dass spiritueller Aufbruch und das Wirken für Ideale was ganz Unterschiedliches ist. Also, ich denke, was die Nazis gemacht haben, die Nazis haben das Ideal mit dem spirituellen Aufbruch verwechselt. Und deshalb ist ein Größenwahn daraus entstanden, und deshalb ist diese der Mord an einem vollkommen unschuldigen Brudervolk passiert, und damit ist der Mord an unzählig vielen unschuldigen Menschen im Zweiten Weltkrieg geschehen, weil die Deutschen so idealbesessen waren. Ich denke gerade nach Auschwitz müssen wir sehen, dass für Ideale nicht mehr viel Platz ist, sondern das Spirituelle zu realisieren ist was anderes. Da geht es darum, dass wir beides, das Licht und das Gute in uns selber erkennen, und dass wir eine Demut entwickeln, weil wir nämlich wissen, ich bin nicht höher oder ich bin nicht besser als jeder andere, und was in jedem anderen ist, das ist auch in mir.
Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du auch mit Ideal in diesem Sinn etwas, was einfach von meiner Menschlichkeit gelöst ist, losgelöst ist und davon getrennt ist.
Ja.
Was ich sehr viel damit verbinden kann, das, was ich vorher angeschnitten habe von meiner eigenen Arbeit im Kontext mit der Endokoren zu sehen, meine Fähigkeit zur Unmenschlichkeit, die ist dann oft auch verbunden mit einer Selbstwahrnehmung von Idealen.
Ja.
Und man sieht so irgendwelche Ideale, aber man sieht die reale Menschlichkeit nicht. Oder und diese Spaltung erlaubt dann so etwas, letztendlich so etwas wie damals in den 30er Jahren.
Ja, also ich denke wirklich, dass wir sehen müssen, dass wir oft gefangen sind in Konzepten, dass wir unser Leben danach ausrichten, wie wir etwas gerne hätten, was wir etwas sein sollten, aber dass wir oft ganz große Schwierigkeiten haben, in Bescheidenheit und Achtsamkeit hinzuschauen auf das, was wirklich ist und auf das, was wir wirklich sind. Ja? Und in dem, was wir wirklich sind, dass wir uns in dem mit anderen Menschen verbinden und dass eigentlich das, was wir wirklich sind, dass das echt letztendlich der Blick in den Spiegel ist. Und wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir den, den wir wirklich sind, nämlich das große Licht des Göttlichen.
Ja. Bevor wir zum nächsten Teilnehmer weitergehen, würde ich gerne zwei Sachen kurz anmerken. Die Bitte an alle wieder, wenn ihr euch, ihr sie, das Telefon einschaltet, die Computerlautsprecher auszuschalten, weil sonst haben wir einen Echo-Effekt, wenn sowohl das Telefon als auch die Computerlautsprecher eingeschaltet sind. Ich höre so einen leisen Echo-Effekt im Hintergrund, einfach entweder in ein anderes Zimmer gehen oder die Computerlautsprecher ausschalten. Und wenn ihr am Telefon seid, einfach auch auf eurem Atem zu achten, weil manchmal ist dann so ein Atem im Mikrofon sehr hörbar. Das jetzt einfach so als kurze Zwischenfrage, und wenn man jetzt sich ins Gespräch mit einbringen möchte, wir würden uns über die nächste Wortmeldung freuen.
Ja, also mein Name ist Ilka Siegert und ich bin 1966 geboren. Ich möchte zum einen noch einmal eine Rückfrage stellen, aber erst zum Schluss, und zum anderen noch einen dritten Aspekt mit reinbringen. Also ich habe mehrere Jahre mit einem Holocaust-Opfer gearbeitet und bin diesen Menschen dann durchaus sehr nahe gekommen. Und ich habe da eigentlich keinen Hass oder Schuldgefühl jetzt zwischen uns unmittelbar gespürt. Ich glaube, den gab es auch nicht. Und die andere Seite ist meine eigene Familie, dass ich dort quasi beides erlebt habe, also Täter und Opfer, gleichzeitig. Also die Täter-Mentalität natürlich durch die Teilnahme am Krieg meiner Großväter und die Opferseite durch die Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen. Und es ist ja sehr ambivalent. Also gleichzeitig dann vielleicht Schuldgefühle und Leiden. Und diesen dritten Aspekt, dass ja die Deutschen eben auch haben, der ist jetzt eigentlich bisher gar nicht vorgekommen, habe ich den Eindruck. Und dann wäre meine Frage nochmal, weil das habe ich nicht ganz verstanden, inwieweit das jetzt also gleichzusetzen ist mit Missbrauch.
Okay.
Das wäre jetzt meine Frage.
Ja, also soll ich jetzt vielleicht mal bei der letzten Frage mit dem Missbrauch fange ich vielleicht mal an.
Ja, gerne.
Also ich denke, wenn jemand sich sehr schuldig fühlt, wenn jemand sich sehr schuldig fühlt und schweigt, dann ist es unmöglich, dass jemand gleichzeitig die eigenen Bedürfnisse erfüllt, zeigt, ja, und zu den eigenen Bedürfnissen steht. Und wenn Eltern sich sehr schuldig fühlen und schweigen über die eigene Schuld, dann können sie es auch nicht haben, wenn Kinder zu den eigenen Bedürfnissen stehen. Und was dann meistens passiert, dass Eltern anfangen, in einer ungeheuren Weise die Kinder zu verwöhnen. Ja, die fangen an, die Kinder zu verwöhnen.
Moment, also meine Eltern waren ja auch nicht Kinder und waren ja insofern gar nicht unmittelbar an dem Geschehen beteiligt. Also insofern hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich schuldig gefühlt haben. Meine Großeltern natürlich schon, da gab es dieses Schweigen eben auch. Also ich denke vielleicht eher, dass die eigentlich schon, sag ich mal, in dieser Mentalität des Schweigens erwachsen geworden sind und dass sie das dann eben wiederum an ihre Kinder weitergegeben haben. Und dann kann es natürlich zu Konflikten kommen, wenn dann diese übernächste Generation eben nicht mehr bereit ist zu schweigen. Ja?
So ist es. Und man muss, ein, Ja, und man muss einfach sehen, dass dieses Schweigen sehr subtil sein kann. Ja? Das Schweigen kann einfach nicht, das bedeutet nicht einfach nur still sein, sondern das Schweigen kann einfach auch ein gefühlsmäßiges Schweigen sein. Oder das Schweigen kann sein, dass man einfach nur über Banalitäten redet. Oder das Schweigen kann sein, dass man die heiklen Themen ausblendet. Ja? Und Missbrauch...
Ja, entschuldigt, da findet ja auch eine ganz massive Verdrängung statt. Weil ja. So dass diejenigen, die schweigen, das ja vielleicht gar nicht so als Schweigen empfinden, sondern die können sich ja dann gar nicht mehr daran erinnern.
Zum Beispiel...
An verschiedene Situationen.
Zum Beispiel, dass ich keine Erinnerung mehr an die Fragen meiner Kinder zum Beispiel nicht mehr beantworten kann, weil ich sage, dass ich weiß auch nicht mehr, wie das war und dass ich mich auch wirklich nicht mehr daran erinnern kann.
Ich würde auch gern zu einer weiteren Frage übergehen, die hier jetzt per E-Mail reingekommen ist und die auch auf diesen indirekten Zusammenhang eingeht, den die Hörerin jetzt gerade angesprochen hat, allerdings von einer anderen Seite angesprochen. Das E-Mail, das Philipp hier schreibt, heißt: Hallo, lieber Tom, lieber Ingo, als Deutscher der dritten Generation nach Auschwitz fühle ich mich auch stark als Europäer, aufgewachsen in einer Zeit des europäischen Zusammenwachsens. Ich sträube mich innerlich, die deutsche Schuld als rein deutsche aufzufassen, sondern verstehe, sie ist eine europäische Schuld, wobei die beteiligten Kulturen Europas und vor allem wir Deutsche eine herausragende Verantwortung tragen. Was denkt ihr darüber? Ist das Abwehr oder auch Wahrheit? Was würdest du dazu sagen, Ingo?
Also ich finde, ich kenne jetzt den Philipp nicht. Wenn ich jetzt ihm gegenüber sitzen würde, dann könnte ich mehr dazu sagen. Würde ich ihn wirklich auch mehr fragen, ja?
Ja.
Also so einfach als Frage, wie das ist, das traue ich mich irgendwie nicht zu sagen, beziehungsweise ich kann es auch wirklich nicht, ja?
Ja.
Was eine Tatsache ist, dass Antisemitismus zum Beispiel und also Antisemitismus in allen europäischen Ländern vor dem Zweiten Weltkrieg war. Aber man muss sagen, dass die Deutschen das einzige Volk waren, das den Antisemitismus in die staatliche Gewalt, in das staatliche Gewaltmonopol mit aufgenommen haben.
Mhm.
Ja? Und daraus wirklich ein millionenhaftes und massenhaftes Töten organisiert haben. Insofern haben die Deutschen da schon auch was Spezielles gemacht. Aber der Philipp sagt das ja auch, die Deutschen haben da eine herausragende Rolle gehabt.
Ja, ja.
Ja.
Ich sehe das auch so. Da ist ein kultureller Kontext, ein europäischer Kontext, in dem das, was damals aufgebrochen ist, innerhalb einer europäischen Kultur aufgebrochen ist. Und das, was damals Deutschland war, war eine Zuspitzung von etwas, was wirklich in ganz Europa sichtbar war. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir nie hinter der Tatsache zurückgehen, dass einfach deswegen, weil Deutschland auch so eine Kulturnation war, in die damals sehr viel Hoffnung hineingesteckt worden ist, weil die Deutschen waren gerade im 19. Jahrhundert eine aufbrechende Nation, in der unheimlich viel positive neue Kultur aufgewachsen ist. Und die Tatsache, dass genau hier, in diesem Land, in diesem Kulturkreis, so etwas möglich war, hat eine unheimliche Irritation für die Weltkultur mit sich gebracht. Ich bin überzeugt, dass viel dieses zynischen Zeitgeists oder dieses Zeitgeists der Ironie, den die Postmoderne so ausmacht, das alles ironisieren wollens und müssens, auch mit einer Verzweiflung zu tun hat, dass die Versprechen unserer eigenen Geschichte, nämlich dass die europäische Geschichte eine Geschichte Richtung Humanität und Richtung einer neuen Menschlichkeit ist, dass das so radikal in zwei Weltkriegen mit Auschwitz und auch mit dem Gulag gebrochen wurde. Und da haben wir im deutschen Kulturkreis, und ich sage einfach auch deutscher Kulturkreis insofern dazu, als ich als Österreicher hier auch in einer speziellen Situation drinnen bin, die noch eine eigene Wendung mit sich bringt. Aber da haben wir eine besondere Verantwortung, weil dadurch, dass es in diesem kulturellen Umfeld zu diesem Bruch kam, entsteht auch die Verantwortung zu zeigen, dass dieser Bruch nicht das letzte Wort in der Geschichte hat, sondern dass etwas daraus gelernt werden kann. Und deswegen fand ich das so wichtig, was du vorher angesprochen hast, dass daraus wirklich auch eine Qualität erwachsen kann, die letztendlich einen positiven Beitrag für uns als Menschheit und für uns als Kultur bringt. Und darin sehe ich ein unheimliches Hoffnungspotenzial und gleichzeitig eine unheimliche Herausforderung und eine unheimliche Verantwortung von uns als Menschen und als Deutsche und als Österreicher genauso darauf zu reagieren.
Ja, ich denke, wenn ich das noch dazufügen darf, ich meine, wir Deutschen hätten im Augenblick auch eine ganz große Chance, zum Beispiel, indem wir uns auf ganz tiefe Beziehung auch mit jüdischen Menschen einlassen. Mhm. Also das könnte, wenn es uns Deutschen gelingen würde, auf uns von jüdischen Menschen berühren zu lassen und eine tiefe Beziehung des Vergebung und Schuld, Anerkenntnis und Vergebung zu erlangen auf diesem Weg, könnte das ein Beispiel sein, wie auch Weltfrieden gefördert werden kann.
Absolut. Ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort, nachdem wir ja auch schon gerade über der Zeit sind. Herzlichen Dank, Ingo, dass du mit uns diese Stunde hier verbracht hast. Ich glaube, das war wirklich
hat mich auch sehr gefreut.
Ein wichtiges Gespräch. Vielleicht auch noch ganz kurz im Anschluss für diejenigen, die es noch nicht wissen, diese Serie, die wir auch zu diesem Thema gemacht haben, steht natürlich auch im Zusammenhang mit dem Event, den es am 24. und 25. April in Berlin gibt, worüber schon wir vor drei Wochen mit Thomas Hübel gesprochen haben, Wahrheit heilt, 65 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, vom Trauma zu einer neuen Kraft der Verantwortung. Diejenigen von euch, die sich interessieren, diesen Event nach Berlin zu kommen, auf der Website www.globalawareness.info findet ihr nähere Informationen. Es wird ein großer Event, wo auch wichtige Stimmen wie Endo Cohen und Ken Wilber zu hören sein werden und wo genau es auch um diese Arbeit geht. Gleichzeitig noch einmal die Erinnerung an euch, Ingo Jaseits macht auch Seminare, Intensivseminare zu dem Thema, die ihr auf Ingo Jaseits seiner Websites, einfach indem ihr Ingo Jaseits googelt, finden werdet. Ende August ist der nächste Workshop von Ingo Jaseits zu diesem Thema. Auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist sehr zu empfehlen. Und vielleicht noch ganz kurz als letzte Mitteilung in eigener Sache. Diesen Samstag gibt es einen weiteren Webcast von Enlighten Next, wo ein weltweiter englischsprachiger Webcast sein wird, wo Endo Cohen sprechen wird. Und zwar am Samstag um 17 Uhr, um 5 Uhr wird das sein. Um 18 Uhr höre ich gerade, habe ich mich verlesen, um 18 Uhr. Das findet ihr auf unserer Website auf enlightennext.org/de. Das kurz als Mitteilung. Ingo, nochmal herzlichen Dank, dass du mit uns warst.
Danke dir auch.
Und danke für euch alle, die euch beteiligt habt oder zugehört habt. Bis zur nächsten Woche. Ja. Mhm.